SWR 2 Leben.
Ende letzten Jahres versprach der neu gewählte linksliberale Präsident Mexikos, López Obrador, Migranten einen legalen Status für den Transit durch sein Land. Und rund 22.000 von ihnen erhielten ein sogenanntes humanitäres Visum. Ein Hoffnungsschimmer für die Menschen auf der Flucht. Doch schon im Frühsommer dieses Jahres schickte Mexiko auf Druck der USA tausende Soldaten, sowohl an die Süd- als auch an die Nordgrenze, um eben diese Menschen auf ihrem Weg zu stoppen und sie in ihre Heimatländer abzuschieben. Im Juni kamen die Nachrichten von Migrantenkindern in Texas, die von ihren Eltern getrennt, sich selbst überlassen und wie Schwerverbrecher eingesperrt sind. Dazu das Foto eines ertrunkenen salvadorianischen Vaters und seiner kleinen Tochter, das die Dramen deutlich machte, die sich tagtäglich an der Grenze abspielen. Meist irgendwo im Verborgenen, wenn schutzlose Geflüchtete für Wegezölle erpresst, entführt, misshandelt oder umgebracht werden. Wenn Kinder sterben, die von ihren Eltern getrennt wurden. Wenn Migranten verzweifelt risikoreiche Wege nehmen, die sie nicht überleben. Dann werden sie zu Zahlen, namenlos in Statistiken aufgelistet. Und es sind immer mehr Frauen, die sich auf den Weg machen, alleine oder mit ihren Kindern. Trotz der Gefahren, der Repressionen und Drohungen lassen sie ihr vertrautes Umfeld zurück, weil sie keine wirklichen Alternativen für sich sehen. Wie die 27-jährige Claudia aus Honduras, die in Mexiko-Stadt mit ihrem Mann und zwei Söhnen kurzzeitig in einer Herberge Kraft für die nächsten Schritte sammelt. Die Familie kommt aus El Progreso im Norden von Honduras, aus einem der dortigen Armenviertel.
Das Geld reichte nicht, um die Familie zu ernähren und auch nicht, um den Kindern Bildung zu ermöglichen. Es war sehr gefährlich dort. In unserem Stadtteil haben sich schon sehr viele Mareros niedergelassen. Deshalb habe ich entschieden, die Kinder dort rauszuholen. Und wir haben uns der Karawane angeschlossen.
Claudias Hauptsorge war, dass die Mareros, die gewalttätigen Bandenmitglieder, auch ihre Söhne für ihr brutales Bandenleben anwerben könnten. Obwohl diese zu dem Zeitpunkt erst 5 und 9 Jahre alt waren.
Das Anwerben läuft in etwa so ab. Sie sprechen die Kinder an und sagen, komm doch zu mir, wenn deine Mama dich nicht beachtet oder dein Vater dich schlecht behandelt. Von mir bekommst du ein Telefon zum Spielen oder auch Geld. Und irgendwann kommt dann die Ansage, bring diese Tasche an einen Ort, dort nimmt sie dir eine Person ab. So in etwa ist ihre Vorgehensweise. So locken sie selbst die Jüngsten, locken sie die Schwächsten, die von ihren Eltern vernachlässigt werden, weil diese viel arbeiten müssen. Diejenigen, die alleine zu Hause gelassen werden, die sind ihre Zielgruppe.
Die Angst um die Kinder trieb Claudia und ihren Mann von zu Hause fort. Wenn sie in Mexiko Arbeit finden, bleiben sie hier. Wenn nicht, werden sie weiter gen Norden ziehen. Auch wenn Präsident Trump sie alle als Terroristen und Gefährde der nationalen Sicherheit der USA bezeichnet.
Sicher sind einige von uns nur unterwegs, um Schaden anzurichten. Aber die meisten von uns wollen arbeiten und vorankommen. Vielleicht ist der Präsident so, wie er selbst redet, nur über die Bösen von uns gestolpert und nicht über die Guten. Er agiert doch selbst genauso wie das Böse. Wir wollen nur ein wenig Unterstützung und machen dann unser Ding. Danach sagen wir, vielen Dank, Herr Präsident, ich muss zurückgehen. Ich habe getan, was ich wollte.
Sie brauche Humor, um an ihrer Situation nicht zu verzweifeln, angesichts der Unsicherheit, was kommen wird. Und bei dem Gedanken an alles, was sie zurückgelassen hat. Die Geschichten der Menschen auf der Flucht ähneln sich. Egal an welcher Stelle der mörderischen und mehr als 3000 Kilometer langen Transitroute durch Mexiko sie sich befinden. Geschichten voller Verzweiflung, Angst und Trauer und vor allem voller Gewalt. So wie die Geschichte der 36-jährigen Nolbia aus Honduras. Nolbia ist nicht ihr tatsächlicher Name. Ihre Heimat zu verlassen, war für sie nicht einfach.
Es gibt mehrere Gründe, warum ich das Land verlassen habe. Zum einen findest du keine Arbeit in Honduras und weißt nicht, wovon du leben sollst. Zum anderen habe ich mich vor 3 Jahren vom Vater meiner Kinder getrennt. Seither verfolgt und bedroht er mich.
Die alleinerziehende Mutter hat es bis Mexico City geschafft und ist im Café Min, eine Herberge des Josephinerordens katholischer Nonnen, für einen begrenzten Zeitraum untergekommen. 3 ihrer 4 Kinder sind bei ihr, die 18-jährige Tochter und 2 ihrer 3 Söhne, 15 und 5 Jahre alt. Ihr 10-jähriger Sohn lebt mit dem Vater in Honduras. Sie musste ihn dort zurücklassen. Das hat die Familienfürsorge entschieden, gegen ihren Willen. Wenn sie davon erzählt, schießen ihr die Tränen in die Augen. Doch angesichts all der Bedrohungen fühlte sie sich hilflos und sah keinen anderen Ausweg, als zu gehen.
Tatsächlich bin ich mehrmals zur Polizei gegangen und sagte ihnen, dass ich große Angst hätte. Aber sie hörten mir nicht zu, waren immer auf seiner Seite. Das ist nicht in Ordnung, denn in Wahrheit gibt es hier nicht viele starke Frauen. Mich selbst halte ich für eine starke Frau. Aber um es mit einem Mann aufzunehmen, mit einem Mann zu streiten, dafür fühlen wir Frauen uns zu schwach. Wir brauchen immer einen Schutz. Aber die Polizei hat mich, warum auch immer, nie ernst genommen.
Vom Ex-Mann verfolgt und bedroht zu werden, kann eine Frau in Honduras das Leben kosten. Denn meist werden die Frauen mit dieser Bedrohung alleine gelassen und von der Polizei nicht geschützt. Männer fühlen sich dadurch bestärkt, die Frauen bestrafen zu können, mit ihnen zu machen, was sie für richtig halten. Femizide, die Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, haben in Honduras zugenommen. 2017 hatte dieses kleine mittelamerikanische Land die 2. höchste Anzahl von Femiziden, verglichen mit allen lateinamerikanischen Ländern.
Ich hatte solche Angst, allein zu gehen. Es war eine schreckliche, eine extreme Angst. So etwas hatte ich nie zuvor durchgemacht. Sicher hatte ich auch vorher schon mal Angst. Aber das, was ich hier erlebt habe, das war so heftig. Ich spürte so schrecklich hässliche, große Angst.
Nolbia war nie zuvor in ihrem Leben verreist. Weder in Honduras selbst und schon gar nicht ins Ausland.
Ich musste stark sein. Ich musste auch großen Hunger aushalten können. Das passierte auf dem Weg oft. Eines Tages wollte ich es nicht mehr ertragen. Es war, als ob ich mich übergeben müsste. Ich war kurz davor, ohnmächtig umzukippen. Aber da sagte ich mir, das geht nicht. Ich muss es schaffen, muss stark bleiben. Wegen der Kinder. Wenn ich umkippe oder schwach werde, was passiert dann mit meinen Kindern? Ich muss stark sein und sie dorthin bringen, wo wir hinwollen, wo es uns gut gehen soll. Ich hatte Angst, dass die Migrationspolizei uns aufgreifen und nach Honduras deportieren würde.
Nolbia kommt, wie Claudia und ihre Familie, aus El Progreso, dieser Stadt im Norden des Landes, unweit der Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula. In dieser Region wurden unzählige Maquilas errichtet, riesige Hallen der Billiglohnfabriken großer internationaler Firmen. Doch als mehrfache Mutter wuchsen ihr diese Arbeitsanforderungen über den Kopf. Sie musste sich einen anderen Job suchen.
Ich verkaufte gegrilltes Fleisch, Hühnersuppe. Die war köstlich. Ja, Hühner- und Kuttelsuppe. Ich habe auf der Straße Bestellungen aufgenommen, wer was wollte, und lieferte das dann entsprechend.
Dieses Leben hätte Nolbia gerne weitergeführt in Honduras. Stattdessen steht sie nun in Mexico City im Eingangsbereich der Herberge für Frauen. Sie erzählt von ihrem Leben, das aus den Fugen geraten ist und für das sie mit dem ihr eigenen Optimismus und ihrem Glauben an Gott ein neues Zuhause finden will. Anders als die große Mehrheit der Frauen auf der Migrationsroute hat sie bisher auch Glück gehabt. Sie litt unter Todesängsten und Hunger, aber niemand hat sie körperlich angegriffen. Nolbia hatte zwar von den Karawanen gehört, in denen sich Hunderte und Tausende gemeinsam von Honduras Richtung USA auf den Weg machten. aber da wollte sie nicht mit.
Ich habe gehört, dass in der Karawane Leute Stress machen und davor hatte ich Angst, wegen der Kinder. Also dachte ich, das muss ich alleine riskieren. Und so zogen wir alleine los. Irgendwie hatte ich ja meine eigene kleine Karawane im Gepäck.
Unweit des Café Min bietet in Mexico City eine weitere Herberge Geflüchteten Unterschlupf und therapeutische Betreuung. Es ist das Casa Mambre, ebenfalls eine kirchliche Einrichtung, wie eigentlich alle übers Land verteilten Herbergen. Dort hat auch eine junge Frau aus Honduras Zuflucht gefunden. Sie nennt sich Angela. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen.
La Satellite de San Pedro Sula de Honduras.
Ich komme aus La Satellite in San Pedro Sula, Honduras, und bin wegen der Schutzgelder geflohen. Wenn du dort im Viertel ein eigenes Geschäft betreibst, kommen die Verbrecher und fordern eine Steuer. Die musst du bezahlen. Machst du das nicht, bedrohen sie dich oder bringen dich um. Es wimmelt dort von Bandenmitgliedern. Und es gibt zwei Banden, die sich bekämpfen, sich bedrohen oder gegenseitig umbringen.
Mit ihrem einfachen Vokabular beschreibt Angela ihr Leben in La Satellite, einem der gefährlichen Stadtteile der zweitgrößten honduranischen Stadt San Pedro Sula, die schon seit Jahren zu den gefährlichsten Städten der Welt zählt. In San Pedro Sula bekriegen sich die Mareros, die Mitglieder der mörderischen Banden mit Namen Mara Salvatrucha, MS oder Mara 18. Dabei geht es um territoriale Kämpfe und die Vorherrschaft im Drogen-, Waffen- und auch Menschenhandel. Zusätzlich gibt es vor allem in den armen Vierteln noch jede Menge kleinerer Banden.
In meiner Nachbarschaft, da waren es die Lanchanos. Das ist eine Gruppe, die weder die Mareros noch sonstige Kriminelle mögen. Die lassen Leute, die auf der Straße rumhängen, für sich arbeiten, lassen sie ihre Ware verkaufen. Wenn sie Kriminelle aus anderen Stadtteilen sehen, schlagen sie die zusammen. Oder wenn es Mareros sind, dann töten sie die.
Dass Menschen umgebracht werden, ist in Stadtteilen wie La Satellite alltäglich. Auch Morddrohungen gehören zum Alltag. Das spürte auch Angela.
Den Vater meiner Tochter hatten sie dazu gebracht, für sie zu arbeiten. Als er zu mir sagte, er will das nicht mehr, wollten sie ihn umbringen.
Angela verkaufte einfaches, typisch honduranisches Essen. Hauptsächlich Baleadas. Das sind Tortillas, die mit allem Möglichen gefüllt werden. Damit verdiente sie für sich und die kleine Tochter das Nötigste zum Leben. Aber von diesem Wenigen sollte sie noch Schutzgeld bezahlen. Und dazu kam nun die Morddrohung.
Sie setzten ihn unter Druck mit der Drohung, mich umzubringen. Sie sagten zu ihm, wir wissen, wo deine Frau arbeitet. Und wenn du nicht mehr mitspielst, bringen wir sie um.
Angela ist erst Anfang 20. Schüchtern und zaghaft beginnt sie, ihre Geschichte zu erzählen. Es fällt ihr immer wieder schwer, die richtigen Worte zu finden. Ihre langen, dunklen Haare liegen verpackt in einer Basecap. Um den Hals trägt sie eine Silberkette mit Kreuzanhänger. Unruhig bewegt sie ihre Hände, als ob sie damit die Erinnerungen unter Kontrolle halten könnte.
Sie haben einen Verwandten von ihm getötet. Ich wollte so nicht weitermachen. Ich musste dort weg. Mit 22 Jahren. Es war eine Entscheidung von heute auf morgen. Ich habe meine Sachen verkauft und ging im Februar 2018 los.
Sie hatte Angst um ihr Leben. Deshalb trennte sie sich von ihrem Partner.
Für mich war er mitschuldig. Weil er bei der Bande mitgemacht hatte, musste ich mich nun von meiner Tochter trennen. Da habe ich auch mit ihm den Schnitt gemacht. Meine Tochter musste ich bei meinen Eltern lassen.
Ihre Tochter Genesis traute sie sich nicht mitzunehmen, aus Angst, dass der Kleinen unterwegs etwas zustoßen könnte. Deshalb zog Angela alleine los. Aber sie hatte keine Ahnung, was sie erwarten würde. Weder von der Länge der Strecke, noch von den Gefahren, denen vor allem Frauen ohne Papiere auf der Migrationsroute durch Mexiko ausgesetzt sind.
Ich wollte etwas Besseres suchen. Etwas, wo ich sicher wäre und sagen könnte, ich gehe arbeiten und kann meine Tochter bei mir haben, ein besseres Leben führen. Ich wollte einfach nur an einen sichereren, ruhigeren Ort. Aber es kam nicht, wie ich es erhofft hatte.
Sie wollte raus aus diesem gewalttätigen Alltag, in dem Konflikte mit Kugeln gelöst werden. In dem Mädchen nicht zur Schule gehen können, weil sie arbeiten müssen. In dem es für gut 30% der Bevölkerung keine Perspektiven gibt, jemals den Elends- und Gewaltspiralen zu entkommen. Voller Hoffnung, doch auch voller Angst, überquerte Angela im August 2018 die mexikanische Grenze.
Dort entführten sie mich. Am 14. August griffen sie mich auf und nahmen mich mit. Den ganzen Tag und die ganze Nacht musste ich dann für sie arbeiten.
Sie wurde von mexikanischen Menschenhändlern Richtung Veracruz verschleppt, vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen.
Es waren Kriminelle. Und man sieht, dass all diese Banden immer gut mit Polizisten auskommen. Sie bezahlen die Polizisten und schon ist alles normal.
Von diesen Monaten und der Zeit danach ist Angela traumatisiert. Und manchmal ist sie fast erstaunt darüber, sich selbst reden zu hören, sich noch immer zu spüren. Erstaunt darüber, dass es sie noch gibt, dass sie nicht irgendwo verscharrt wurde.
Ich habe in deren Bar täglich von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr morgens gearbeitet. Sie haben mich massiv unter Drogen gesetzt. Dann die Schläge tagtäglich. Sie isolierten mich von allem. Mit anderen Worten, ich konnte nicht einmal mit anderen sprechen. Sie haben mir regelrecht verboten, mit Leuten zu reden.
Immer wieder gelingt es ihr nicht, ihre Sätze zu Ende zu führen. Ihr Kopf ist meist gesenkt, das Gesicht von dem Basecap verdeckt. Als sie über ihre Flucht zu reden beginnt, zittert sie am ganzen Körper.
Dann wurde dort eine Person getötet. Da versuchte ich zu fliehen. Ich wollte bloß weg von diesem Ort. Ich denke, das war das Schlimmste, was ich tun konnte. Sie haben mir dann alles genommen, selbst den Lebenswillen. Sie schossen auf mich und überließen mich dort meinem Schicksal, von 8 Kugeln getroffen.
Bei diesen Worten schaut Angela kurz auf, zeigt auf ihr linkes Auge, das von der Schusswunde hinter dem linken Ohr noch leicht entzündet und angeschwollen ist. Deshalb sitzt ihr Basecap so tief. Angela will das Auge verdecken.
Von diesen 8 Kugeln getroffen, ging ich los, suchte Hilfe. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich aufgestanden bin. Mein Gefühl war, jetzt bin ich gestorben. Ich bat Gott, er möge sich um meine Tochter kümmern, dass sie nie das durchmachen müsse, was mir geschehen ist. Dass er ihr bei Problemen helfe und sie nie allein lasse. Ich wollte sterben nach all dem, was ich erlitten und ausgehalten habe. Die vielen Schläge und Misshandlungen. Darüber würde ich nicht mehr hinwegkommen.
Sie hatte Glück in dieser aussichtslosen Situation, in der sie sich selbst bereits aufgegeben hatte.
Ich kam nach Veracruz ins Krankenhaus. Ein Mädchen und ein Mann haben mir geholfen. Sie brachten mich dorthin. Ich lag im Sterben, sagte mir selbst, dass ich schon gestorben sei. Im Krankenhaus sah ich, wie blutverschmiert ich war. Es floss nur so aus mir heraus. Eine Kugel hatte den Kopf getroffen, aber nicht tödlich. Als ich auf der Trage lag, fragten sie mich aus. Der Arzt, der mich operieren sollte, musste erst geholt werden. Ich habe alles mitgehört, was sie gesagt haben. Selbst ihre Diagnose, dass ich nicht überleben werde.
Nach der Spritze, die sie mir gaben, bin ich eingeschlafen.
Es war das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass Angela vor Gewalt fliehen wollte und dafür bitter leiden musste. 8 Kugeln trafen den Körper dieser kleinen, knapp 1,60 Meter großen, dünnen Frau. Sie hatte Glück, dass keine Kugel ein lebenswichtiges Organ zerstört hatte.
Sie operierten mich. 46 Stiche habe ich hier bekommen.
Jetzt steht sie auf und hält verschämt ihr dunkles T-Shirt hoch. Eine dicke, wulstige Narbe schlängelt sich über ihren Bauch, von unterhalb des Nabels bis hinauf zum Hals. Schnell lässt sie das Shirt wieder los, setzt sich wieder hin, bleibt in sich gekehrt, den Kopf nach unten gesenkt und wirkt für einen Moment lang völlig abwesend.
Sie nahmen mir die Milz raus, weil eine Kugel die Milz durchbohrt hatte. Eine andere Kugel ging knapp am Herz vorbei. Eine Lunge war halb durchbohrt. Sie informierten meine Mama und sagten ihr nur, sie solle auf meinen Leichnam warten. Nach einer Woche bin ich aus dem Koma aufgewacht und war sehr besorgt. Als ich dann die Narben, die vielen Stiche sah, habe ich geschrien. Nein! Nein, das bin nicht ich. Ich war völlig durcheinander und sagte nur, ich will nicht hierbleiben. Woher ich die Kraft genommen habe, keine Ahnung. Nach 8 oder 9 Tagen, als ich aufstehen und gehen konnte, wurde ich in diese Herberge verlegt.
Es ist das Casa Mambre, eine Herberge der Scalabriniana Mission para Migrantes y Refugiados. Das Unterstützungsprojekt für Migranten und Geflüchtete des Ordens der Scalabrini-Schwestern, kurz SMR. In dieser Unterkunft finden ausschließlich Männer und Frauen einen Platz, die bei der Durchquerung von Mexiko zum Opfer schwerer Verbrechen wurden oder auch in ihren Heimatländern heftige Gewalterfahrungen erlitten haben. Diese meist schwer traumatisierten Menschen werden im Casa Mambre medizinisch und psychologisch betreut und auch bei ihren Legalisierungsschritten unterstützt. Eine extrem wichtige Zufluchtsstätte für Menschen wie Angela. Staatliche Unterkünfte für Geflohene gibt es nicht in Mexiko. Lediglich als die Karawanen der Tausenden sich durchs Land bewegten, wurden temporär begrenzte Notunterkünfte geschaffen.
Ich kam hier in einem sehr schlechten Zustand an. Hier wurde ich geheilt. Bis dahin hatte ich eine üble Meinung von Mexikanern, aber hier helfen sie mir, dies alles langsam mental zu überwinden, was mir, glaube ich, sehr schwer fallen wird. Als ich völlig unten war und mit meinem Leben abgeschlossen hatte, da halfen sie mir mit Krankenhausbehandlung für meine Wunden. Sie halfen mir einfach in allem. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Ich bin noch immer traumatisiert.
Angela erhielt das sogenannte humanitäre Visum, das zunächst 1 Jahr gilt und auf Antrag verlängert werden kann. Damit ist sie legal in Mexiko. Für ein Leben, von dem sie nicht die geringste Vorstellung hat, wie es für sie aussehen könnte und das sie von ihrer kleinen Tochter daheim in Honduras trennt. Die Anrufe werden weniger und Angelas Angst wächst, die Tochter könne sie vergessen.
Manchmal fühle ich mich noch völlig unvorbereitet für diese Welt. Ich bin zwar wieder aus dem Bett aufgestanden, aber auch wenn sie mich nicht getötet haben, fühle ich mich doch in gewisser Weise, als ob sie etwas von mir getötet hätten. Ich fühle mich noch nicht wieder vollständig.
Doch sie gibt nicht auf. Angela will zurück ins Leben. Eine physische und psychische Kraftanstrengung, für die es einen ganz konkreten Grund gibt. Sie will irgendwann wieder Genesis in die Arme schließen können.
Meine Tochter ist der Grund. Ja, wirklich. Sie ist jetzt 4.